Hausarbeiten gibt, welche gerne unerledigt bleiben, weil sie niemand tut. Also bei Familie Bieri wäre das den Tisch abwischen. Oder? Also bei uns, da braucht man ja einen Lappen, oder? Dann muss man den nass machen, wirklich nass machen, ausringen ein bisschen und dann wirklich den ganzen Tisch sauber abwischen. Wirklich, dass alles weg ist. Darin sind wir keine Meister bei uns zu Hause. Das geht immer wieder vergessen. Und ich muss sagen, ich selbst gehe da auch nicht mit gutem Beispiel voran. Ich mag diese einfache Arbeit nicht. Aber wisst ihr, was ich noch weniger mag? Mich an einen schmutzigen Tisch zu setzen. Wart ihr auch schon mal im McDonald's und ihr habt gesehen, was der Vorgänger schon gegessen hat? So angenehm, so herrlich, da fühlt man sich so eingeladen, da verbringt man gerne Zeit miteinander an einem schmutzigen Tisch, oder? Das ist wirklich herrlich, eben nicht. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt ein grundsätzliches Problem von uns Menschen auf. Wir alle setzen uns gerne an einen sauberen Tisch, aber wir haben Mühe, reinen Tisch zu machen. Einen reinen Tisch machen, das fordert uns heraus. Was es dazu braucht, wie herausfordernd das auch sein kann, aber auch wie befreiend dies ist, schauen wir heute in diesem Kapitel 1. Mose 33 an, mit diesem Beispiel von Esau und Jakob. Reinen Tisch machen ist ja eine Redewendung, die dafür steht, Dinge in Beziehungen anzusprechen, um sie zu klären und wenn möglich wieder in Ordnung zu bringen. Damit man danach sich wieder gemeinsam an einen Tisch setzen kann und sich in die Augen schauen kann, dass das wieder möglich ist. Bei Esau und Jakob sehen wir, was dazu nötig ist. Vergebung und Versöhnung. Da wir alle wieder verletzt werden, immer wieder, aber auch andere verletzen, wie wir es schon heute Morgen in der Einleitung gehört haben, brauchen wir das immer wieder. Oder ist dieses Kapitel so aktuell wie eh und je? Reinen Tisch machen fällt uns dann besonders schwer, je näher uns eine Person ist. Manchmal ist es viel schwieriger, mit dem Ehepartner reinen Tisch zu machen, als mit dem Arbeitskollegen. Und da sind wir als Familien herausgefordert, da sind wir auch als Gemeinde herausgefordert. Ich denke, einige von uns haben vielleicht auch schmutzigen Tisch mit anderen und man spricht einfach nicht darüber. Wenn ihr je gedacht habt, dass eure Familienverhältnisse oder Beziehungen schwierig und kompliziert sind, dann seid ihr nicht alleine. Bei Esau und Jakob war das auch der Fall. Und sogar ganz extrem. Ein kurzer Rückblick für alle, die nicht bei Bibel 365 dabei sind und das jetzt nicht gelesen haben. Die zwei haben ja schon im Mutterleib haben die gekämpft miteinander. Schon da waren die am Ringen, welcher stärker und was auch immer. Und mit Hilfe seiner Mutter hat Jakob mit einem Betrug sich den Segen des Erstgeborenen erschlichen und hat somit seinen Bruder und seinen alten blinden Vater betrogen. Esau schwor Rache. Esau sagte, sobald mein Vater tot ist, werde ich meinen Bruder ermorden. Und Rebekka, seine Mutter, also die Mutter der zwei, hat das mitgekriegt und hat Jakob zur Flucht ermutigt, unter einem Vorwand. Die Tragik war, sie haben sich nie mehr gesehen. Von Anfang an war eigentlich Esau der Liebling von Isaac und Jakob der Liebling von seiner Mutter, von Rebekka. Da sind Konflikte immer programmiert in Familien. Und es kommt mehr vor, als man denkt. Jakob lebte dann gut 20 Jahre im Exil, könnte man sagen, bei seinem Onkel Laban und wurde selber mehrfach von ihm betrogen. Er heiratete zwei Frauen, von denen er nur eine wirklich liebte, auch eine mühsame Situation, und hatte dann Kinder von vier Frauen. Das muss man auch können. Also 11 im Gesamten, oder? Und dann kam noch ein 12. dazu. Und irgendeinmal hat er die Betrügereien von seinem Onkel da oben, dass er sagte, und jetzt kehre ich zurück in das Land, das eigentlich Gott meinem Großvater und Vater versprochen hat. Wir sehen, dysfunktionale Familien sind nichts von der neuen Zeit, in der wir leben. Das gab es schon immer. Aber was wir auch sehen, dass Gott sich von dem nicht aufhalten lässt. Egal wie schwierig unser Leben sein mag, Gott ist bereit, uns trotzdem zu brauchen und seine Geschichte mit uns zu schreiben. Aber was wir Menschen brauchen, und das sehen wir auch bei Esau und Jakob, Vergebung und Versöhnung. Von Gott und voneinander. Und das war auch Jakob bewusst. Ihm war klar, dass er reinen Tisch machen musste mit Esau, wenn er wieder im verheißenen Land leben wollte. Das wusste er. Und darum macht er den ersten Schritt. Er sendete Boten zu seinem Bruder mit Geschenken, mit Tieren. Die hätte ich auch gerne genommen. Und betete zu Gott um seinen Segen bei dieser bei diesem ganzen Versöhnungsprozess. Das lest ihr in 1. Mose 32. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt in unserem Kapitel heute, im 33. Kapitel, sehen wir, wie Esau und Jakob zusammen reinen Tisch machten. Dabei sehen wir, Versöhnung braucht Bereitschaft. Es braucht Bereitschaft, sich zu versöhnen. Ich lese mal die ersten 7 Verse. Und Jakob erhob seine Augen und schaute, und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Als aber Esau seine Augen erhob, sah er die Frauen und die Kinder und sprach: Gehören diese dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Da traten die Mägde herzu samt ihren Kindern und verneigten sich. Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern, und sie verneigten sich. Danach kam auch Josef und Rahel herbei, und auch sie verneigten sich. Also, Jakob nahm den Lappen. Er war bereit, sich zu versöhnen. Wie hat er sich wohl gefühlt, als er aufschaute und plötzlich seinen Bruder mit 400 Männern vor ihm sah? Vielleicht hat er das eher gedacht, hey, hätte ich nur den Lappen nicht in die Finger genommen. Hätte ich das besser bleiben lassen. Für Jakob muss es ausgesehen haben, als wollte sein Bruder nicht reinen Tisch machen, sondern den Tisch zerstören. Besser gesagt, Jakob selber und seine ganze Familie. Und das zeigt uns, dass die Bereitschaft zur Versöhnung immer auch ein Risiko ist. Wenn man den ersten Schritt macht, weiß man nicht, wie das Gegenüber reagiert. Darum wagen ganz viele Leute diesen ersten Schritt nicht und bleiben lieber in ihrer Komfortzone, halt dann lieber in der Unversöhntheit. Man ignoriert oder akzeptiert lieber den Schmutz auf den Tisch, als den Lappen zu ergreifen und den ersten Schritt zu machen. Wegen dieser Ungewissheit haben Jakob und Esau beide Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Jakob hat seine Familie arrangiert. Das wäre eine Predigt für sich. Zeigt auch, dass da nicht alles so sauber war in der Familie. Aber um das geht es jetzt nicht. Und Esau kam mit 400 Mann. Einige Ausleger sagen, das war eine Machtdemonstration von Esau. Er wollte damit zeigen, entweder du gehorchst mir oder ich vernichte dich. Für mich gibt es noch eine andere Erklärung. Esau wurde betrogen. Er kannte die Hinterlist von seinem Bruder. Wie konnte Esau sicher sein, dass es sein Bruder ernst meinte? Dass es keine Falle war? Also Esau hat sich auch abgesichert. Genau dann auch wie Jakob. Beide Brüder gingen also ein Risiko ein. Die Frage ist, was wäre die Alternative gewesen? Ein Leben in Furcht. Für Jakob. Ein Leben mit Schuld. Ein Leben in Unfrieden. Der Preis der Unversöhntheit ist immer höher als das Risiko zur Bereitschaft der Versöhnung. Dieser Preis, der ist unvergleichbar höher. Und in diesem Vers wird auch deutlich, dass die Auswirkungen von Unversöhntheit nicht nur die zwei Parteien betreffen, die einen Konflikt haben. Was denkt ihr, wie sich die Frauen und Kinder von Jakob gefühlt haben? Als sie da so aufgestellt wurden, wissen, wir sind so die Knautschzone, oder, wenn es so weit kommt. Das Umfeld leidet immer mit, wenn wir nicht in Versöhnung leben. Denkt nur an Kinder, wenn ihre Eltern in ungeklärten Spannungen leben. Ich bin selber in so einer Familie immer wieder aufgewachsen, wo man die Spannung gefühlt hat, aber nicht sicher wusste, was ging eigentlich ab. Das macht etwas. Also das Risiko oder der Preis ist immer höher als das Risiko, sich wieder zu versöhnen. Das sollte einem bewusst sein, wenn wir das Gefühl haben, der Preis ist zu hoch für die Versöhnung und dann die Bereitschaft fehlt, eben den Lappen zu ergreifen und den ersten Schritt zu tun. Also nachdem Jakob seine Familie aufgestellt hat, übernimmt er wieder die Verantwortung. Er geht voran. Er zeigt seinem Bruder seine Bereitschaft. Ich fand interessant, dass wir ja in der ganzen Geschichte, im ganzen Kapitel, kommt das Wort Vergebung und Versöhnung nicht einmal vor. Keiner der Brüder spricht darüber. Aber ihre Gesten, ihr Handeln sprechen Bände. Die machen es klar. Diese Brüder zeigen uns, Versöhnung ist keine Theorie. Versöhnung hat nichts einfach nur mit schönen Worten zu tun. Sie muss konkret gelebt werden. Nach dem Motto, Taten sprechen lauter als Worte. Jakob zeigt seine Bereitschaft durch die Ehrerbietung, indem er sich 7-mal vor seinem Bruder niederfällt. Einige Ausleger sagen, das ist auch ein Bekenntnis seiner Schuld. Er gesteht so seine Schuld ein. Er weiß, ich wurde schuldig von dir. Ich beuge mich. Zugleich anerkennt er eigentlich die Stellung seines Bruders, der älter war. Die Stellung, die er immer in Frage gestellt hat, als sie noch zusammenlebten, er nimmt jetzt seinen Platz als Zweitgeborener ein. Und Esau, er läuft Jakob entgegen. Er umarmt ihn, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn. Wie hätte er besser seine Bereitschaft zur Versöhnung ausdrücken sollen als so? Dann haben beide Männer geweint. Wisst ihr, ein Kuss, der kann man faken. Hä? Also ein Kuss muss noch nichts heißen. Aber Tränen in dieser Situation unterstreichen, dass die Gesten echt waren. Dass es beiden ernst war mit dieser Versöhnung. Sie zeigt die Aufrichtigkeit. Die Frage ist, wie wurde das überhaupt möglich? Irgendwann, die Bibel sagt es uns nicht, aber in diesen vergangenen 20 Jahren hat Esau seine Pläne verworfen, seinen Bruder für den Betrug umzubringen. Esau hat Jakob schon vergeben. Und das drückt er jetzt hier aus. Genau wie Jakob seine Schuld ausdrückt, drückt Esau mit diesen Gesten aus, ich habe dir vergeben. Es ist okay. Vergebung und Versöhnung sind nicht dasselbe. Der große Unterschied ist, Vergebung kann einseitig ausgesprochen werden. Ich kann jemandem vergeben, ohne dass er sich ändert. Vergebung bedeutet, ich entscheide mich, jemandem seine Schuld loszulassen, nicht mehr anzurechnen. Ich verzichte, wenn ich vergebe, auf Rache und auch auf das Recht von Wiedergutmachung. So gesehen ist die Vergebung die Grundlage für jede Versöhnung. Ohne Vergebung gibt es keine Versöhnung. Versöhnung aber geht einen Schritt weiter. Bei der Versöhnung geht es um einen Neustart in einer Beziehung. Das Ziel ist die Wiederherstellung der Beziehung. Dass man sich wieder ohne Groll begegnen kann, in die Augen schauen kann, Tischgemeinschaft haben kann. Und dazu braucht es die Bereitschaft von beiden Seiten. Ich kann mich nie mit niemandem versöhnen, der sich weigert, sich zu versöhnen. Das ist nicht möglich. Ich kann den Lappen nehmen, ich kann den ersten Schritt tun, ich kann vergeben. Aber wie das Gegenüber reagiert, das ist nicht in meiner Verantwortung oder in meiner Hand. Und trotzdem ist dieser erste Schritt wichtig. Und Esau und Jakob zeigen uns, sie beide hatten diese Bereitschaft. Esau als der Geschädigte und eigentlich auch als der Stärkere kam seinem Bruder sogar entgegen. Er wartete nicht, bis Jakob reumütig bei seinem Zelt in Seir angekrochen kam. Er ging seinem Bruder entgegen. Für mich ist das auch ein Bild für das, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Er hat seine Bereitschaft zur Versöhnung durch Jesus bewiesen. Jesus kam uns entgegen, wurde Mensch. Er hat unsere Schuld, alles, was uns von Gott, aber auch voneinander trennt, ans Kreuz getragen. Und damit hat er Versöhnung geschaffen, Versöhnung möglich gemacht. Oh, ich habe euch dieses Bild vorenthalten. Da seht ihr die Gesten, die zeigen, hey, Vergebung ist, oder sie waren wirklich, es war echt, es war ihnen ernst, diesen Zweien. Gut, 2. Korinther 5,18, da lesen wir Gottes Bereitschaft zur Versöhnung. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Was Gott durch Jesus für uns getan hat, ist die Grundlage, dass wir Menschen einander vergeben können, dass wir uns auch wieder versöhnen können. Und Gott ging auch ein Risiko ein, als er das tat, wie Jakob. Gott wusste, dass wir einen freien Willen haben. Er hat das getan, er hat die Welt mit sich selbst versöhnt, im Wissen, dass einige Menschen diese Versöhnung gar nicht wollen, dass sie ablehnen. Und trotzdem kam uns Gott durch Jesus ganz nahe. Wenn man die Geschichte von Jakob und Esau anschaut, dann merkt man, dass ohne das Eingreifen Gottes sich Jakob weder mit seinem Onkel Laban noch mit seinem Bruder Esau wirklich hätte versöhnen können. Es brauchte immer wieder Gottes Hand in der Geschichte, dass Versöhnung überhaupt stattfinden konnte. Und das zeigt uns, Gott ist ein Gott der Versöhnung. Gott sucht die Versöhnung mit uns, aber er will auch, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen wiederhergestellt werden können. Egal wie schwierig und kompliziert diese auch sind. Dafür hat Jesus alles gegeben. Man könnte auch sagen, Gottes Reich ist ein Reich der Versöhnung, in dem Versöhnte leben. Und darum reicht unsere Bereitschaft alleine nicht aus. Versöhnung lebt immer von Gnade. Genauso wie es ohne Vergebung keine Versöhnung gibt, gibt es ohne Gnade keine Versöhnung. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon einmal versucht habt, mit einem trockenen Lappen einen Tisch wirklich sauber zu kriegen. Das ist, also für Krümel geht das noch, oder? Aber wenn man Kinder hat und der Tisch ist so schön, ja, alles voll Resten, hey, das ist nicht nur mühsam, es geht einfach nicht. Ein Lappen muss nass werden. Es braucht Wasser dazu, dass man den Tisch wieder sauber kriegt. Und wenn der Lappen eigentlich unsere Bereitschaft symbolisiert, dann ist das Wasser die Gnade Gottes, die es unbedingt braucht. Die Gnade, welche vergibt, reinigt, belebt und Neues erst möglich macht. Also zu unserer Bereitschaft braucht es immer Gottes Gnade, wie ein Lappen Wasser braucht, damit es funktioniert. Dieses Prinzip von Gottes Gnade finden wir auch bei Esau und Jakob. Ein bisschen versteckt, aber es ist drin. Wir gehen wieder zu 1. Mose 33, Vers 8 bis 11. Jetzt spricht Esau und er fragte: Was willst du denn mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete: Ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Esau antwortete: Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Jakob antwortete: O nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von dem von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sähe ich Gottes Angesicht, und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an. Denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. So drang er in ihn ein, dass er es annehmen sollte. Esau wollte jetzt wissen, was Jakob eigentlich mit diesem Geschenk, was das auf sich hatte. Man könnte es ja auch als Bestechung oder Manipulation sehen. Man kann annehmen, dass Esau aber eigentlich die Antwort wusste. Aber er gab so Jakob die Gelegenheit, die Versöhnung zu festigen. Versöhnung ist mehr als Worte, aber reinen Tisch machen bedeutet auch, Dinge an- und auszusprechen. Empfindungen, Befürchtungen, Ängste, all das muss auf den Tisch, damit man den Tisch reinigen kann dann. Und das zeigt auch, Versöhnung ist immer auch ein Prozess, der mit der Bereitschaft beginnt und durch die Gnade weitergeht. Es gibt so vieles, dass uns Menschen antun oder dass wir anderen angetan haben, dass wir nicht wieder gut machen können oder dass nicht gut gemacht werden kann. Einige Verletzungen gehen zu tief und einiges Unrecht ist viel zu groß. Und genau dann braucht es die Gnade. Ich weiß nicht, ob einige von euch, die ein bisschen älter sind, wissen, was vor 30 Jahren um diese Zeit gerade in einem kleinen Land in Afrika abgegangen ist. Vor 30 Jahren war der Genozid in Ruanda. Man kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet hat, in diesen ungefähr 100 Tagen 2 oder etwas Millionen Menschen kamen ums Leben, die meisten von einem Stamm, von den Tutsi. Und dieses Land ging und geht immer noch durch einen Versöhnungsprozess. Was da geschehen ist, kann niemand wieder gut machen. Es braucht Gnade. Und das ist genau das, was dieses Land uns vorlebt. Manchmal sind wir so unversöhnlich, wegen so Peanuts, wegen Kleinigkeiten. Es braucht Zeit, aber es braucht Gnade. Und das sehen wir auch bei Jakob. Jakob konnte das Unrecht an seinem Bruder nicht wieder gut machen. Er war auf Gottes Gnade und die seines Bruders angewiesen. Aber was Jakob konnte, das tat er. Er gab die Gnade, die er von Gott selber erfahren hat, an seinen Bruder weiter. Wenn wir in Kapitel 32, Vers 11 lesen, da betet Jakob zu Gott und sagt: Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu 2 Heerlagen geworden. Die Tiere waren ein Zeichen von Gottes Gnade für Jakob, wie er Gottes Gnade erlebt hatte. Und diese gab er jetzt an seinen Bruder weiter. Alles, was Jakob Esau schenkte, hat er zuerst von Gott empfangen. Er hat das in diesem Gebet wirklich bekannt. Und es war ein Zeichen von Gnade, dass er seinem Bruder zukommen ließ. Und Esau wiederum war mit Freundlichkeit Jakob begegnet. Für Jakob war das ein Zeichen auch von Gottes Gnade. Er drückt das so aus, indem er sagt: Denn ich habe dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht. Gottes Angesicht ist immer ein Angesicht von Gnade. Wenn wir Gott sehen, sehen wir Gnade, wenn er uns anschaut. Und das hat Jakob erlebt, wie sein Bruder ihm begegnet ist. Wir sagen immer, Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt nicht. Man kann 20 Jahre oder mehr unversöhnt leben und die Wunde ist kein bisschen kleiner geworden. Es braucht die Bereitschaft, es braucht Gnade. Und das sehen wir bei diesen 2 Brüdern. Wenn wir persönlich Gottes Gnade erleben, sehen wir plötzlich unsere Mitmenschen mit anderen Augen. Nicht mehr als Gegner, Konkurrenten oder als Bedrohung, als Schuldner, sondern als Ebenbilder Gottes. Wir sehen wieder Gott in unseren Mitmenschen. Esau wurde selbst von Gott beschenkt. Er hatte genug. Er brauchte das nicht. Aber Jakob ließ nicht locker. Und schlussendlich gab Esau nach und nahm das Geschenk an von seinem Bruder. Dadurch wurde die Versöhnung wie besiegelt. Sie wurde wie festgemacht. Das Geschenk der Tiere steht noch für einen weiteren Aspekt der Versöhnung. Es gibt da Parallelen zur Gnade. Die Gnade kostet den Empfänger, der Gnade empfängt, kostet sie gar nichts. Aber den Geber kann sie alles kosten. Versöhnung, bei der Versöhnung ist es ähnlich. Versöhnung ist nicht nur kostbar, sie kostet eben auch. Wie schon gesagt, es beginnt mit der Vergebung. Und da sind wir herausgefordert. Das kann viel kosten, Schuld und Unrecht loszulassen, nicht mehr anzurechnen. Das gilt auch für das verletzte Ego, für den angekratzten Stolz. Das kostet das, einfach zu sagen, okay, es ist gut. Es braucht also auch eine Versöhnung mit der Vergangenheit. Wir versöhnen uns nicht nur mit dem Gegenüber, sondern auch mit uns selber. Dass man sich nach vorne wieder ausrichten kann, dass man nicht irgendwo von der Vergangenheit zurückgehalten wird, auch wenn man die nicht ändern kann. Dass dies ein Prozess ist und Menschen auch unterschiedlich viel Zeit dafür brauchen, sehen wir auch bei Jakob und Esau. Das kommt durch, als wenn ihr die Verse 12 bis 16 lest, Esau sprach, lass uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Er, also Jakob, aber antwortete, mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind. Dazu habe ich noch säugende Schafe und Kühe bei mir. Wenn sie einen einzigen Tag übertrieben werden, so würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr möge doch seinem Knecht vorausgehen. Ich aber will gemächlich hinter nachziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herr nach Seir komme. Es scheint, dass Jakob mehr Zeit brauchte, um das Ganze zu verarbeiten als Esau. Esau wollte da anknüpfen in den guten alten Zeiten und Jakob sagt, nee, jetzt geht's zu schnell. Die Kinder und Tiere waren ziemlich sicher nur ein Vorwand, um das auszudrücken. Ich brauche mehr Zeit. Versöhnung ist wichtig, aber das heisst nicht, dass man einfach da weitermachen kann, wo man mal aufgehört hat. Versöhnung macht Vertrauen wieder möglich. Aber Vertrauen ist manchmal eine sehr anfällige Pflanze, die langsam wächst. Und gesundes Wachstum braucht immer Zeit. Und darum ist Versöhnung auch ein Prozess, der lange dauern kann. Also trennten sich die zwei Brüder wieder und gingen ihren eigenen Weg. Aber doch mit einem großen Unterschied. Dieses Mal trennten sie sich als versöhnte Brüder. Im Wissen, wenn wir uns wieder begegnen, wir sind Freunde, wir sind Brüder. Das zeigte sich dann auch später, als ihr Vater starb, haben sie ihn zusammen beerdigt. Sie kamen wieder zusammen, spätestens bei der Beerdigung, und konnten einander in die Augen blicken. Das Beispiel von Esau und Jakob fordert uns alle heraus, reinen Tisch zu machen in unseren Beziehungen. Ganz besonders fordert es uns als Nachfolger von Jesus aus, da voranzugehen, die Versöhnung, die wir von Gott empfangen, auch anderen weiterzugeben. Oder wie es Paulus sagt, in 2. Korinther nochmal, die folgenden Verse dann, 2. Korinther 5, Verse 19 und 20. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen die Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er den Auftrag anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott ist ein Gott der Versöhnung. Gott bietet uns durch Christus die Versöhnung an. Und zuerst müssen wir selbst Gottes Versöhnung für uns persönlich annehmen, uns versöhnen lassen mit Gott. Ich bin überzeugt, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir uns auch untereinander versöhnen können. Gerade auch in Ruanda wird das deutlich, dass Leute sich zuerst auch auch die Opfer, ihre Schuld erkennen vor Gott, auch wenn sie die Opfer sind, und dann können sie auch ihren Tätern wieder vergeben. Denn wenn wir als Versöhnte mit Jesus leben, dürfen wir auch andere zur Versöhnung mit Gott einladen. Und Paulus sagt, das ist unser Auftrag. Wir sind Gesandte in dieser Welt, nicht nur um zu sagen, Gott vergibt dir, sondern Gott möchte eine neue Beziehung mit dir. Gott möchte neu beginnen mit dir. Aber wir können diesen Auftrag nur glaubhaft leben, wenn wir selbst bereit sind, in unseren Beziehungen reinen Tisch zu machen. Es ist ein Widerspruch, Menschen zur Versöhnung mit Gott einzuladen und uns selbst fehlt die Bereitschaft dazu. Es funktioniert nicht, es ist nicht glaubwürdig. Auch zur Bereitschaft sind wir auf Gottes Gnade angewiesen. Manchmal sind wir so verletzt, dass wir sagen, es ist unmöglich. Das dürfen wir Gott auch sagen und ihn bitten, schenk mir deine Gnade, wirklich deine Kraft, damit ich so und so, dass ich den ersten Schritt tun kann. Und ich bin überzeugt, Übungsfelder, das wissen wir alle, das haben wir mehr als genug in unseren Beziehungen. Versöhnung ist nicht nur bei großer Ungerechtigkeit nötig. Man könnte jetzt sagen, ja, dass sich Jakob und Esau versöhnen mussten, aber ich und meine Frau haben nur einen kleinen Streit. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Wann immer wir jemand verletzen oder selbst verletzt werden, ob im Streit oder auch unabsichtlich, braucht es Versöhnung. Das ist wie eine Wunde, die muss desinfiziert werden, Genau, ihr wisst, was ich meine. Sonst wird es immer schlimmer. Und darum, Michael hat schon gesagt, überleg dir doch heute Morgen, wo solltest du reinen Tisch machen? Wo wäre es an der Zeit, in welchen Beziehungen den ersten Schritt zu wagen? Hinzugehen und mal zu sagen, hey, ich denke, wir müssten mal reden. Den Lappen zu ergreifen und zu sagen, hey, lass uns reinen Tisch machen. Unser Leben braucht Versöhnung. Unsere Familien brauchen Versöhnung. Unsere Gemeinde, unsere Nachbarn, unser Land. Ja, die ganze Welt. Und wir sind gesandt, uns zuerst selbst versöhnen zu lassen, aber dann auch andere zu versöhnen. Und deshalb lasst uns von Esau und von Jakob inspirieren. Also schnappen wir uns den Lappen der Bereitschaft und tauchen diesen tief in die Gnade von Jesus ein, damit wir da, wo es nötig ist und wo wir können, Versöhnung anbieten dürfen. Helfen wir auch anderen dabei, indem wir sie zur Versöhnung mit Gott einladen. Aber lasst uns damit selbst beginnen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, damit auch wir uns versöhnen können. Wir haben die Möglichkeit dazu. Jesus hat es vollbracht. In der Verbindung mit Jesus und durch seine Gnade können wir als versöhnte Versöhner in dieser Welt leben. Können wir Gottes Versöhnung weitergeben. Ich möchte abschließen noch einmal mit diesem Vers aus 2. Korinther 5, 18. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Nehmen wir den Lappen, tauchen wir ihn in die Gnade von Jesus ein und beginnen wir unsere Tische, reinen Tisch zu machen, da wo nötig. Amen.